It was going to be a massive attack. It was going to be an attack that would have been by far the biggest attack since World War II. But they've asked us not to do it. They said, please don't do it. And their neighbors said that too. And so we're just going to see whether or not we can make a deal toward the denuclearization.
US-Präsident Trump in der Air Force One. Weil die Verbündeten neue Angriffe auf den Iran nicht wollten, haben die USA sie gestoppt.
Gleichzeitig kündigte Trump neue Gespräche mit dem Iran an. Doch Teheran weiß davon nichts.
Die Ukraine und Russland beschießen sich mit Raketen und Drohnen.
Wir blicken auf die geplante deutsch-französische Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung. Was ist da geplant?
Und Israel hat im Gazastreifen die heftigsten Angriffe seit langem geflogen.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 3. August um 16 Uhr. Der größte Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg sollte es werden, auf den Iran. US-Präsident Trump hatte ihn eigentlich für gestern geplant, aber dann einen Rückzieher gemacht und neue Verhandlungen angekündigt. Wir haben es heute früh schon berichtet. Thorsten, das ist ja bei weitem nicht die erste Kehrtwende in der Politik des US-Präsidenten. Trotzdem würde mich mal interessieren, was diesmal dahinter steckt.
Ja, mich auch. Und Trump selbst hat auch Auskunft gegeben dazu. Er sagt, seine Verbündeten haben darauf gedrängt. So gab es ein Telefonat des US-Präsidenten mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Die Saudis, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar fürchten die Gegenschläge des Irans. Denn Teheran beschießt die Golfstaaten regelmäßig mit Raketen, wenn das US-Militär im Iran angreift. Und die Golfstaaten sorgen sich auch so langsam um ihre wirtschaftliche Entwicklung, wenn dieser Krieg ewig so weitergeht. Und gegen die Verbündeten agieren, das will Trump natürlich nicht. Und auf Dauer kann er es wohl auch nicht.
Dazu passen ja auch neue Schifffahrtsdaten vom Wochenende. Danach konnten nur zwei Tanker mit saudischem Öl die Meerenge Bab al-Mandab am Ausgang des Roten Meeres passieren und mit abgeschalteten AIS-Transpondern.
Ja, die Houthi-Rebellen im Jemen drohen ja damit, saudische Schiffe zu beschießen. Und an deren Waffen kommt man nicht immer vorbei.
Gibt es denn wirklich diese neuen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA, die Trump da angekündigt hat?
Nee, die gibt's wohl nicht. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagt, wir verhandeln derzeit nicht mit den Vereinigten Staaten. Es gibt Gespräche mit dem Oman, also Gespräche des Iran mit dem Oman. Da geht es aber eher darum, langfristige Regeln für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus festzulegen.
Okay. Dann lass uns mal ein bisschen weg von der Tagesaktualität und ein anderes, eher langfristiges Thema beleuchten. Deutschland und Frankreich haben vor einigen Tagen angekündigt, im Bereich der nuklearen Abschreckung enger zusammenzuarbeiten. Was ist da alles geplant? Im Herbst sollen ja zum Beispiel erstmals deutsche Soldaten an einem französischen Nuklearmanöver teilnehmen.
Genau. Also bisher baut die Bundesrepublik im Bereich der nuklearen Abschreckung ausschließlich auf die USA. Die haben hier bei uns Atomwaffenlagern, die von deutschen Soldaten im Ernstfall und nach Zustimmung Washingtons auch eingesetzt werden dürfen. Das Ganze steht unter dem Stichwort nukleare Teilhabe und stammt noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Da die USA aber darauf drängen, dass Europa seine Verteidigung selbst in die Hand nimmt, hat Frankreich als Atommacht der Bundesregierung hier eine Zusammenarbeit angeboten. Wie kann die aussehen? Unsere Kollegin Christina Nagel hat sich näher mit dem Thema beschäftigt.
Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, dass Frankreich seine Atomwaffen in Deutschland lagert, damit sie auch von hier aus zum Einsatz gebracht werden. So wie es bei der nuklearen Teilhabe zwischen den USA und Deutschland im Rahmen der NATO möglich ist. Jenem Konzept, das langfristig zentral bleiben wird für Europa, sagt der Politikwissenschaftler Frank Sauer, der an der Bundeswehr-Universität München zu Nuklearwaffen forscht.
Frankreich hat weder die Waffensysteme noch die Einsatzdoktrin, die notwendig wäre, das zu tun, was jetzt im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO passiert.
Diskutiert wird über zusätzliche Maßnahmen, über eine Verzahnung von nicht-nuklearen Fähigkeiten auf deutscher und atomaren auf der französischen Seite. Eine Möglichkeit, sagt Professor Andreas Lutsch, der sich mit der Geschichte der nuklearen Weltordnung beschäftigt, könne darin bestehen,
dass französische Kampfflugzeuge, die Frankreich unterhält, auch zur Verdrängung von Kernwaffen, dass die in einer Krisensituation mit dem Einvernehmen von Nicht-Atommächten, beispielsweise Polen, vielleicht auch beispielsweise Bundesrepublik Deutschland, nach vorne verlegt werden könnten, temporär, um ein Abschreckungssignal zu schicken.
Ein solches Signal muss allerdings glaubwürdig auf die Seite wirken, die von einem Angriff abgehalten werden soll. Dazu braucht es klare politische Bekenntnisse, dass Atomwaffen im Ernstfall auch dann eingesetzt werden, wenn nicht die ureigenen Sicherheitsinteressen, sondern die der Verbündeten berührt sind. Mechanismen, die in bestehende Abschreckungsstrukturen integriert werden und die entsprechenden militärischen Mittel. All das muss zwischen Frankreich und Deutschland erst aufgebaut werden. Ein Prozess, der dauern wird. Dass glaubhafte Abschreckung grundsätzlich Wirkung habe, zeige der Blick in die Vergangenheit, ergänzt Andreas Lutsch.
Dieser strukturelle Anreiz zur Vorsicht, der ist einfach enorm stark da.
Das Mehr an Abschreckung zieht allerdings auch ein Mehr an Aufrüstung im Bereich der Massenvernichtungswaffen nach sich. Neue Rüstungskontrollverträge oder Abrüstungsinitiativen sind aus Sicht der Experten dagegen nicht in Sicht. Wichtig sei es, betont Sauer, diese Entwicklung nicht
für immer als das notwendige Normal zu betrachten.
Die Ukraine hat wieder ein Lager des russischen Versandhändlers Wildberries angegriffen. Ich glaube, das müsste jetzt so ungefähr das 18. Mal sein, oder?
Das kommt denn ja. Diesmal ist das Lager in Wladimir attackiert worden, eine Stadt ungefähr 190 Kilometer östlich von Moskau. Der Gouverneur der Region teilt mit, die Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden, zwei von ihnen seien verletzt worden.
Warum eigentlich gerade Wildberries?
Die Ukraine wirft dem Versandhändler vor, auch Militärgüter für den Krieg zu liefern.
Okay. Es gab aber noch mehr ukrainische Drohnenangriffe, ne?
Ja, die trafen die Krim und einen russischen Urlaubsort am Schwarzen Meer. Bei diesen Angriffen sollen 6 Menschen getötet worden sein.
Wurden denn auch russische Angriffe gemeldet?
Ja, wurden auch. Die ukrainischen Behörden geben an, russische Flugzeuge hätten die Großstadt Saporischschja mit Gleitbomben angegriffen. 8 Sprengkörper seien in Wohngebieten eingeschlagen, so der Gouverneur. Eine 71 Jahre alte Frau ist dabei gestorben.
Dann schauen wir jetzt mehr Richtung Süden. Im Gazastreifen hat es an diesem Wochenende wieder viele Tote gegeben. Israels Luftwaffe hat Angriffe geflogen. Mindestens 17 Bewohner sollen getötet worden sein, darunter auch Kinder.
Ja, nach palästinensischen Angaben war es die höchste Opferzahl seit Wochen. Israel sagt, man greife Kämpfer der Hamas an. Wie es vor Ort aussah, das beschreibt unser Korrespondent Jörg Poppendiek.
Sichtlich aufgebrachte Männer laufen um ein völlig zerstörtes Auto herum, auf einer Straße in Dir al-Balach im Zentrum des Gazastreifens. Einige filmen die Szene mit ihren Handys, andere klettern in dem Wrack herum. Auf den Bildern der Nachrichtenagentur Reuters ist neben dem Fahrzeug eine große Blutlache auf der Straße zu sehen. Nach Angaben von Sanitätern sind hier 2 Menschen getötet worden, bei einem Angriff der israelischen Armee. Abu Rashdi al-Madun lebt ganz in der Nähe und beschreibt, was aus seiner Sicht passiert ist. Wir sind Vertriebene und haben uns in einer Schule aufgehalten. Das Auto hat sich durch den Angriff überschlagen. Was hier in Gaza passiert, ist eine Ungerechtigkeit. Eigentlich gilt im Gazastreifen seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich regelmäßig vor, das Abkommen zu verletzen.
Am Freitag hatte US-Präsident Trump noch verkündet, die Hamas habe ihrer Entwaffnung zugestimmt und wolle die Macht abgeben. Aber das ist ja nicht geschehen, oder?
Nein, das ist es nicht. Da blockieren sich beide Seiten gegenseitig. Die Hamas sagt, wir geben die Waffen erst ab, wenn Israels Militär den Gazastreifen verlassen hat. Israel sagt, wir ziehen aber nur ab, nachdem die Hamas die Waffen abgegeben hat. Also das sieht nicht nach einer schnellen Lösung aus.
Ja, es bleibt leider verfahren. Über eine wirklich skurrile Sache müssen wir auch noch sprechen. In Israel hat ein Gericht jetzt Medienberichten zufolge ein Urteil gesprochen. Und zwar hat es dem Ministerium für nationale Sicherheit offenbar untersagt, rund um ein Gefängnis einen Graben mit Krokodilen zu ziehen. Wessen Idee war das denn bitte?
Ja, in den Berichten heißt es, das israelische Umweltministerium habe im vergangenen Monat den Schutzstatus des Nilkrokodils aufgeweicht. Und damit habe es den Weg geebnet für einen Plan von Sicherheitsminister Ben-Gvir. Der will einen Graben mit Krokodilen um ein Gefängnis ziehen, in dem vor allem Palästinenser einsitzen. Und das Gericht hat das verboten mit der Begründung, man sorge sich um das Wohl der Tiere.
Die Häftlinge sind ja auch eher zweitrangig. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Danke für euer Interesse.